Info 3 Abend.
Bei der Stürmung der syrischen Stadt Hama durch die Armee sind offenbar viele Menschen getötet worden. Gemäß Berichten amerikanischer Medien haben Demokraten und Republikaner im Schuldenstreit eine Einigung erzielt. Der Spanier Marcel Granollers gewinnt den Final des ATP-Turniers in Gstaad gegen seinen Landsmann Fernando Verdasco. Das Wetter morgen ist es recht sonnig, im Süden kann es gegen Abend lokale Regen geben. Die Temperaturen im Norden bei 24, im Süden bis 26 Grad. Info 3 am Mikrofon ist Nicoletta Cimino. Die aktuelle Nachrichtenübersicht hat Jonathan Fisch.
Die syrische Armee ist am Morgen in die Stadt Hama einmarschiert. Oppositionelle berichten, Panzer hätten Barrikaden überrollt, die von Regierungsgegnern aufgestellt worden seien. Laut Angaben von syrischen Aktivisten in London und Menschenrechtsgruppen wurden Dutzende Zivilisten getötet. Die Soldaten hätten wahllos um sich geschossen. Die syrische Nachrichtenagentur ihrerseits erklärte, die Armee habe eingegriffen, weil bewaffnete Gruppen die Bevölkerung terrorisierten. In den USA haben sich Vertreter der Republikaner und der Demokraten im Schuldenstreit offenbar angenähert. Der Fraktionschef der Republikaner im Senat sagte gegenüber dem Fernsehsender CNN, eine Einigung stehe kurz bevor. Diskutiert werde ein Paket in der Höhe von $3 Billionen. Er sei zuversichtlich, dass die Schuldenobergrenze heraufgesetzt werde. Steuererhöhungen seien nicht vorgesehen. Der Nachrichtendienst des Bundes beobachtet in der Schweiz Personen, die nach dem Doppelattentat in Norwegen auffällig geworden sind. Wie Jörg Bühler vom Nachrichtendienst der NZZ am Sonntag sagte, handelt es sich um weniger als 10 Betroffene. Es geht um Personen, welche im Internet die Ideologie des geständigen Attentäters von Norwegen loben. Konkret wird abgeklärt, ob sie bereits anderen Behörden aufgefallen sind. Dann könne versucht werden, ihre Gewaltbereitschaft einzuschätzen. Als erstes Mitglied des Bundesrats hat Ueli Maurer eine Erst-August-Rede gehalten. In seiner Ansprache im St. Gallischen Wildhaus rief er dazu auf, auch einmal Nein zu sagen. Nur so könne man die eigenen Interessen vertreten. Nachgeben provoziere nur immer neue, noch weitergehende Forderungen, sagte Maurer. In der Stadt Bern haben 30 bis 40 Vermummte in der Nacht auf heute eine brennende Straßensperre errichtet und vorbeifahrende Autos und Polizisten mit Flaschen und Feuerwerkskörpern attackiert. Der Vorfall ereignete sich vor dem alternativen Kulturzentrum Reitschule, wie die Polizei schreibt. Die Polizei löste die Sperre auf, sie setzte Gummischrot ein. Laut Mitteilung wird die Polizei Anzeige erstatten, unter anderem wegen Gefährdung des Lebens und Gewalt gegen Beamte. Den Formel-1 Grand Prix von Ungarn hat der Brite Jenson Button auf McLaren Mercedes gewonnen. Zweiter wurde der Deutsche Sebastian Vettel auf Red Bull, Dritter der Spanier Fernando Alonso auf Ferrari. Der Schweizer Sebastian Buemi auf Toro Rosso fuhr auf Platz 8. Der Sauberpilot Kamui Kobayashi wurde 11. und sein Teamkollege Sergio Perez 15. Der Spanier Marcel Granollers hat das ATP-Tennisturnier in Gstaad gewonnen. Im Final besiegte Granollers seinen Landsmann Fernando Verdasco 6:4, 3:6 und 6:3. An der Schwimm-WM in Shanghai hat der Schweizer Flori Lang über 50 Meter Rücken den 8. und letzten Rang belegt. Weltmeister wurde der Brite Liam Tancock.
Info 3 Abend. Die Themen.
Näheres zum möglichen Massaker in der syrischen Stadt Hama von unserer Nahost-Korrespondentin gleich. Dann in Washington sieht es nach einer Einigung aus im Schuldenstreit.
They just need to fix it and we need to roll on and try to get back on track.
Die sollen das zustande bringen. Man müsse weitermachen, sagt dazu der Farmer aus Texas. Und?
Zu wissen, dass man es zuhause hat, mir persönlich erlaubt, das wegzugehen, weil ich das Privileg habe, einen Hafen zu haben, ein schönes zuhause.
Das zarte Pflänzchen Heimatgefühl, es sprießt besonders gut in den Ankunftshallen des Zürcher Flughafens. Das alles gibt es nach den Wetterprognosen und der Verkehrsübersicht.
Morgen ist es überwiegend sonnig, im Süden gibt es gegen Abend lokal Schauer. Die Temperatur erreicht im Norden 24, im Süden 26 Grad. RS3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Wassen und Köschenen rund 2 Kilometer Stau. Dies entspricht einer Wartezeit von etwas weniger als einer halben Stunde. Die Autobahneinfahrt Köschenen ist gesperrt. Und in Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo rund 8 Kilometer Stau. Hier beträgt die Wartezeit etwas mehr als eine Stunde. Zudem ein Hinweis für den Schienenverkehr. Wegen eines Personenunfalls ist die Strecke zwischen Gland und Roll auf der Linie Genf-Lausanne bis auf Weiteres nur beschränkt befahrbar. Es muss mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden.
Info 3 Abend.
Was genau in der syrischen Stadt Hama zurzeit passiert, ist nicht klar. Aber unmittelbar vor Beginn des Fastenmonats Ramadan haben die Truppen des syrischen Regimes die Stadt angegriffen. Ärzte und Aktivisten sprechen von vielen Toten und Verletzten, von Angst und Chaos. Bisher hatte sich das Regime in Hama, das ein Zentrum des Aufstandes ist, zurückgehalten, damit dem Ort die Erinnerung an ein grausames Massaker verbunden ist. 1982 ließ Hafez al-Assad, der Vater des heutigen Präsidenten, einen Aufstand der Muslimbrüder niederschlagen. Dabei kamen zwischen 10.000 und 30.000 Menschen ums Leben. Irin Meyer.
Wochenlang erreichte der Aufstand die Stadt Hama nicht. Viele dachten, dort wage niemand aufzustehen gegen das Regime. Die Angst, Bashar al-Assad könnte ähnlich grausam vorgehen wie sein Vater Hafez 1982, sei zu groß. Doch unterdessen ist Hama zu einem Zentrum des Aufstandes geworden. Die größten Demonstrationen im Land finden in Hama statt. Und Bashar al-Assad hat seine Truppen heute die Stadt stürmen lassen. Gegenüber dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera beschreibt ein Einwohner den Angriff heute früh.
Well, actually, we woke up this morning at 4 in the morning, 4 a.m. Like, you know, tanks, they start like...
Panzer seien in die Stadt gerollt. Maschinengewehrfeuer sei überall zu hören, Scharfschützen seien auf den Dächern zu sehen. Die Einwohner versuchten sich zu wehren mit Steinen und Messern, sagt der Einwohner, dessen Bericht nicht überprüft werden kann. Andere Quellen aber bestätigen den schweren Angriff und Ärzte die Meldungen von sehr vielen Toten und Verletzten. Um die Stadt Hama haben Aufständische und Demonstranten in den letzten Wochen Barrikaden gebaut, um die Armee am Angriff zu hindern. Ein paar Wochen lang funktionierte es. Auch weil Präsident Assad versuchte, ein Abkommen mit der Bevölkerung auszuhandeln. Dies aber gelang nicht. Rim Haddad, die Sprecherin des Regimes in Damaskus, präsentierte auch eine ganz andere Version als die Aktivisten. Es gäbe keinen brutalen Angriff auf Hama. Die Stadt stehe unter dem Terror der bewaffneten Extremisten und Islamisten. Die Bürger könnten nicht mehr zur Arbeit gehen, die Schüler nicht zur Schule, sagt Rim Haddad. Es sei, als gehöre Hama nicht mehr zu Syrien, sondern liege auf einem anderen Planeten. Mit diesem letzten Satz bestätigt Haddad, dass das Regime die Kontrolle über die Stadt in den letzten Wochen verloren hatte. Dass Hama nicht nur für das Regime, sondern auch für das westliche Ausland eine besondere Bedeutung hat, zeigte sich vor 3 Wochen, als die USA und Frankreich ihre Botschafter in diese Stadt schickten zur Unterstützung der Demonstranten. Präsident Assad war empört. Dass er nun mit dem Angriff auf Hama unmittelbar vor dem Fastenmonat Ramadan den Aufstand im Land eindämmen kann, bezweifeln viele. Auch der arabische Militärexperte Riyad Kawaji. Die Lösung des Problems läge für das Regime darin, dieses Problem, die Rebellion, anzuerkennen und nicht ständig zu verneinen. Während des Ramadans werde der Aufstand nun noch mehr wachsen, sagt Kawaji. Die Aktivisten jedenfalls haben tägliche Massendemonstrationen angekündigt.
Info 3 Abend.
Es ist sozusagen 5:12 Uhr im Schuldenstreit in den USA. Und offenbar konnten sich die Streithähne in Washington doch noch einigen, kurz vor der Zahlungsunfähigkeit des Landes. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Trotzdem, die Welt hat das fast schon irrationale Drama in Washington in den letzten Wochen zunehmend fassungslos verfolgt. Da stritten sich die landhöchsten Politiker, blieben stur und votierten sich, so schien es manchmal, um das Schicksal einer ganzen Nation und um das Schicksal der kleinen Leute. Was denken denn diese kleinen Leute über diesen Streit in Washington? USA-Korrespondent Peter Vögeli war sozusagen im Epizentrum dieses konservativen Small Town America in Gainesville, Texas.
Die wirklich konkreten und drängenden Fragen in Gainesville stellen sich an der Rinderauktion. Verkaufen oder nicht, fragen sich die Farmer angesichts einer historischen Dürre, denn mancherorts in Texas ist seit einem Jahr kaum ein Tropfen Regen gefallen. Aber natürlich hat auch der Schuldenstreit in Washington die 15.000 Einwohner von Gainesville erreicht. Farmer Steve seufzt tief.
I think it's sad.
Es ist traurig, dass die sich in Washington nicht einigen können.
I mean, they just need to fix it and we need to roll on and try to get back on track.
Washington muss das Schuldenproblem lösen und wir in Amerika müssen wirtschaftlich wieder in die Spur kommen, meint Steve. Und Clive sagt stellvertretend für alle:
Oh, what is right is I really do believe they should balance the budget. I live that way, you do too. So does Andy. We live within our means.
Wie jede Familie müssten auch die USA mit dem vorhandenen Geld haushalten. Bodenständig sind sie hier. Und zweitens gottesfürchtig. Washington ist klein und weit weg.
But ultimately, I have a lot of faith that everything's going to work out. But it's my Christian faith more so than it is the president. And those guys there are just there temporarily.
Ich glaube an ein gutes Ende des Schuldenstreites, nicht wegen Washington oder dem Präsidenten, sondern weil ich an Gott glaube, sagt Rentner Dwayne Bickley. Und drittens sind die Menschen pragmatisch in Gainesville. Sie sei zwar für weniger Staat und Sparen, aber manchmal übertrieben es die Konservativen in Washington schlicht und einfach, sagt Pauline auf dem Marktplatz von Gainesville.
Sometimes conservatives go so overboard to try and get everything at once.
Doch trotz dieses Pragmatismus sollte sich niemand Illusionen hingeben.
I think he's the worst president this nation has ever had.
Obama sei der schlechteste Präsident aller Zeiten, sagt Vietnam-Veteran Dan Pettigrew, und er ist bei weitem nicht der Einzige in Gainesville. Und das hat viel mit dem Schuldenstreit zu tun. Obama steht für einen überbordenden Staat, für ein europäisches sozialistisches Modell, für eine horrende Staatsverschuldung. Für das konservative Amerika ist dieser Präsident eine Bedrohung all dessen, was das Land ausmacht. Eine Reizfigur, fast schon wie einst George W. Bush für das liberale Amerika.
We live in a time where of all countries, communist China is giving us lessons on capitalism. That's how far it's gone. They're criticizing us in our own form of government.
Inzwischen gibt uns schon das kommunistische China Lektionen in Sachen Kapitalismus, kritisiert Gary Alexander. Das konservative Gainesville in Texas drängt im konkreten Fall auf eine pragmatische Lösung im Schuldenstreit. Doch im Grundsatz ist es so unversöhnlich wie die Tea Party.
Das war die Reportage von Peter Vögeli. Er hat der Bevölkerung von Gainesville, Texas, auf den Zahn gefühlt. Ich konnte kurz vor der Sendung mit ihm sprechen, als die ersten Meldungen über eine mögliche Einigung bekannt wurden. Meine erste Frage an Peter Vögeli: Wie sieht denn diese Einigung aus?
Die Schuldenobergrenze soll in zwei Schritten um insgesamt etwa 2,4 Billionen Dollar angehoben werden. Eine Billion soll sofort beschlossen werden, das heißt, die Zahlungsunfähigkeit der USA wäre damit abgewendet. Der Rest soll bis Ende Jahr beschlossen werden und da soll eine Kommission des Kongresses weitere Sparschritte beschließen. Wenn sich diese Kommission nicht einigen kann, dann sollen automatische Kürzungen in Kraft treten bei den Sozialausgaben, aber auch beim Militär. Das würde beide Seiten treffen. Aber es sieht so aus, als ob die unmittelbare Zahlungsunfähigkeit der USA abgewendet werden kann.
Das war ein wochenlanger Streit. Präsident Obama machte dabei oft eine schlechte Figur und seine Gegenspieler, die Republikaner, gaben sich stur und zu keinen Kompromissen bereit. Wer hat denn jetzt gewonnen?
Sicher einmal die Republikaner, denn sie haben eines der ganz großen Sparpakete in der Geschichte der USA durchgesetzt und Präsident Obama hat ursprünglich keinen großen Sparwillen erkennen lassen. Aber auch Präsident Obama wird sich natürlich als Haushaltssanierer präsentieren wollen. Es wird ja unter seiner Präsidentschaft beschlossen. Es hängt sehr davon ab, was im Detail bis Weihnachten entschieden wird. Wenn es überhaupt keine Einnahmenerhöhungen gibt, dann hätten die Demokraten doch eine herbe Niederlage erlitten. Aber man muss die Details dieses Sparprogrammes genauer kennen.
Das waren Informationen von Peter Vögeli.
Info 3 Abend.
Heimat. Dieses Wort wird heute und morgen wieder inflationär gebraucht werden in unzähligen Erst-August-Reden von Adorf bis Zwischbergen. Heimat, Patrie, Patria. Das Gefühl, in die Heimat zurückzukehren, das kennen viele Leute, die nach Ferien oder einem längeren Auslandaufenthalt in die Schweiz zurückkehren. Dominik Meyer war in der Ankunftshalle des Zürcher Flughafens und hat mit Heimkehrenden über diese Heimat gesprochen.
Frau Meyer, Da ist diese gelbe Linie am Boden in der Ankunftshalle. Genau bis an diese Linie dürfen Verwandte und Freunde ihren Liebsten entgegenstürmen. Hier gibt es Küsschen für die braungebrannte Tochter mit dem großen Rucksack. Hier eine kräftige Umarmung von Mann zu Mann. Und dort einen Empfang mit Kuhglocken. Mittendrin steht eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Sie kehrt heim in die Schweiz nach 2,5 Jahren in Tansania. Und das fällt nicht ganz leicht.
Ja, am Anfang ist es fast eher, dass man fast nicht durch den Zoll will. Ich glaube, wir freuen uns mehr über die schönen Sachen von der Schweiz, wenn wir dann da sind, jetzt länger.
Sagt der Familienvater. Er hat Schweißperlen auf der Stirn. Jetzt beginnt ein neues Leben.
Wir freuen uns schon darauf, dass die Sachen wieder funktionieren. Aber auf der anderen Seite, der ganze Stress, der jetzt auf uns zukommt, von dem haben wir schon ein bisschen Angst.
Das hektische Leben hier mache ihm Angst. Ankommen braucht Zeit. Das habe er schon beim letzten Schweiz-Besuch gemerkt.
Das Herz ist nachher dann gekommen, wenn wir so im Laufe der ersten 2 Tage.
Die Familie ist zurück, das Herz noch unterwegs. Ein junger Mann empfängt seine Schwester im T-Shirt mit Schweizer Kreuz. Großeltern schwenken Schweizer Fähnchen. Hier am Flughafen dürfen die Empfangskomitees und die Heimkehrenden noch hemmungslos patriotisch sein.
Mir gefallen halt genau die Berge. Oder? Der Lohn in den Bergen, 1000 Meter, schöner Blick auf den See, aber das ist schon schön.
Die Schweiz ist schön, die Schweiz ist reich, die Schweiz funktioniert.
Wenn man so auf dem Flugzeug oben runter schaut, die Quartierchen und so, die man schon von weit oben sieht, das ist auch noch ein spezielles Gefühl. Das ist jetzt nicht unbedingt wertend, aber schlussendlich sind wir ja irgendwo wahrscheinlich auch ein bisschen günstig.
Sagt dieser Mann zurück aus Beirut, nicht ohne Selbstironie. Ein junger Mann schreitet zielstrebig zum Ausgang. Sein Rollkoffer auffallend klein. Der Mann lebt und arbeitet in London, Medienbranche. Die Besucher in der Heimat, ach, das sei so eine Sache.
Dann kommt das erste Grüezi und dann ist dann schon wieder so, okay, ich bin wieder in der Schweiz. Das ist einerseits schön, andererseits regt es auch ein bisschen auf. Es ist so schön und so Hassliebe, glaube ich.
Hassliebe. Weil die Schweiz zwar schön, aber eng sei, weil ihn die Debatte über Ausländer störe, hier und in Großbritannien. Nur in London sei er der Fremde.
Ich bin plötzlich Ausländer, oder? Und wenn halt dann etwas kommt in den Schlagzeilen, wie ja, jetzt bitte zuerst Jobs der Briten und nicht der Ausländer, dann denke ich, okay, die Debatte kenne ich irgendwie, aber von der anderen Seite aus der Schweiz.
Hier und dort zu Hause. Genauso ist es bei der Geschäftsfrau, die in Zanzibar lebt. Sie kommt zu Besuch in die Schweiz.
Zu wissen, dass man es daheim hat, mir persönlich erlaubt, das wegzugehen, weil ich das Privileg habe, einen Hafen zu haben, ein schönes Zuhause.
Info 3 war das. Wir informieren übrigens auch morgen über das, was in der Heimat, im In- oder Ausland passiert, um 17 Uhr auf DRS 3, Virus und DRS 4 News. Mein Name ist Nicoletta Cimino.